together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Wir haben uns wieder virtuell zusammengefunden. Ich komme immer vor wie eine Priesterin, wenn ich das sage. Wir haben uns hier zusammengefunden. Wir haben uns halt wieder zusammengefunden oder zusammengerufen. Die Brenda ist wieder da. Hi.
Hi.
Und unsere Gästin diese Woche ist die Farangis. Hallo.
Hallo, hallo.
Wir hören uns alle, wir sehen uns alle, das ist alles sehr schön. Damit ihr auch alle wisst, mit wem ihr es diese Woche zu tun habt, mit einer sehr spannenden Persönlichkeit, möchte ich mal vorweg sagen. Und zwar, Farangis, du bist Gründerin und Inhaberin der Soul Kitchen mit einem super spannenden Konzept, bist zudem aber auch noch Sängerin, warst unter anderem Sängerin von De La Duff, bist aber auch solo unterwegs, warst Gründerin von Bits & Bytes und bis es verkauft hat und bist außerdem Mitbegründerin von Refugees Welcome. Und ich glaube, dazwischen sind noch viele, viele andere Sachen passiert.
Ja, ja, es ist passiert viel, das stimmt.
Aber das ist eben, die Brenda erklärt dir gleich oder erklärt allen gleich, worüber wir genau mit dir reden wollen, aus dieser Bandbreite an Dingen, die du so machst.
Ja, hallo, Frage ist, wir haben vorher schon gesprochen, was wir seit irgendwie 5 Jahren nicht mehr gesehen. Das ist irgendwie ganz, ganz
schön. Eine halbe Ewigkeit.
Ja, wir haben uns kennengelernt in der Flüchtlingskrise und haben gemeinsam Unterschriften gesammelt und Petitionen eingereicht und versucht, Österreich ein bisschen besser zu machen.
Ja, und das haben wir auch ganz, ganz bestimmt.
Na, hoffen wir. Aber wir haben uns heute gedacht, du hast ja leider ausgefasst in deinem beruflichen Leben 2 Bereiche, die von Corona wahnsinnig beeinflusst sind, und zwar Gastronomie und Kunst und Kultur. Und wir haben uns gedacht, wir würden gerne wissen, wie es dir so geht mit den Bereichen und vielleicht auch, was du bis jetzt schon sagen würdest, was man besser machen könnte.
Ja, genau. Also unser Bereich mit das, also die Soul Kitchen entstammt ja quasi einer kleinen Brasserie im 6. Bezirk. Und es ging prinzipiell bei uns mehr um Kulinarik, um gehobene Küche. Wir wollten das Ganze damals runterbrechen und nur so zum Background, wie wir entstanden sind. Also quasi Fine Dining im Bistro-Style, ja, so dass man sich wie im Wohnzimmer da wohlfühlen kann. Und mir war das dann einfach auch ein bisschen zu wenig. Und dadurch, dass ich den musikalischen Background habe und für mich Musik und Essen sehr ähnlich funktioniert, weil beides den Menschen beseelt und einen nährt und einem sehr positive Energie gibt, ich sehe beides als sehr heilenden Input, haben wir dann die Soul Kitchen gegründet und haben uns zur Aufgabe gemacht, im Bundesamtsgebäude, quasi an den Wurzeln des ganzen Staatsapparates, die Leute mit guter Energie zu versorgen. Das heißt, wenn man am Mittagessen geht, da hat man da die ganzen Beamten aus den Ministerien, die dann zu uns kommen. Und die Idee dahinter war, die mit so positiver Energie zu versorgen, wenn die dann zurückgehen ins Büro, dass sie dann hoffentlich bessere, kreativere, produktivere Arbeit leisten für alle anderen. Ja.
Okay.
Und ich muss sagen, es war am Anfang nicht leicht, da Fuß zu fassen, weil Beamte sind sehr, wie sagt man, also Gewohnheitsmenschen, ja. Also sie aus dem gewohnten Umfeld quasi herauszureißen, war gar nicht so einfach. Also die waren einfach ihren Ablauf gewohnt und sie da mit neuen Rezepten und neuen Wegen zu konfrontieren, das war schon eine Aufgabe. Es war quasi ein Bildungsauftrag sozusagen. Und ich glaube, das haben wir jetzt nach 2 Jahren dort super gemeistert. Und was wir machen ist, wir machen einen Mittagstisch und dann machen wir eben auch kulturelle Veranstaltungen in Kooperation mit ganz, ganz tollen Veranstaltern. Und da geht es mir nicht einfach darum, dass man da jetzt nur Business macht, sondern dass da wirklich coole Dinge passieren, dass man quasi einen Playground schafft, wo man Ideen aus allen möglichen Feldern auch verwirklichen kann. Weil wir haben einen tollen Space. Also wir sind ja quasi am Eck vom 2., 3. und 1. Das ist sehr zentral und aber auch versteckt dadurch, dass wir im Innenhof vom Bundesamtsgebäude sind, können wir ja urlaut sein. Weil wir keine Nachbarn haben, können wir da auch draußen auf der Terrasse mal bis in die späten Morgenstunden zusammensitzen und musizieren. Und da werden natürlich auch privat gefeiert, aber auch coole musikalische Events gemacht. Und da überschneidet sie sich bei mir jetzt. Ja, weil ich habe zum Beispiel die ganzen Veranstaltungen, die ja jetzt durch die Corona-Krise in unserem Fall wegfallen, das ist halt schon sehr heftig. Mhm. Wir haben sehr viel Space. Also ich kann mir durchaus vorstellen, weil es verläuft sich, dass man Veranstaltungen abhalten kann, auch aufgrund dieser Vorgaben, die absolut legitim sind. Ja. Also ich finde ja aus gesundheitlicher Sicht, dass unser Gesundheitsminister und sein Team hier leisten, das finde ich ja großartig. Ja. Und ich finde, wir sind eine absolute, übernehmen da eine Vorbildfunktion in Wirklichkeit, wenn man sich anschaut, was andere Länder wie England und Amerika, das sind jetzt die Worst-Case-Beispiele, gell? Aber ja. Das ist ja verrückt. Ich meine, wie man verantwortungslos mit Menschen umgehen kann, ja, wo es ja eigentlich die Aufgabe ist, dieser Staatsoberhäupter die Menschen zu schützen und ihr eigenes Volk quasi da ins Messer laufen lassen. Das ist total unverantwortungslos. Und ich finde, dass das in Österreich sehr, sehr gut gehandhabt wurde. Nur ist es halt eine wesentlich größere wirtschaftliche Krise, als es eine gesundheitliche ist. Und das Problem, das ich hier sehe, sind die KMUs. Die kleinen und mittleren Unternehmen, die sehr, sehr weit verbreitet sind in Österreich. Also es gibt einfach, also die Zahl ist sehr groß. Also wenn man sich die ganzen kleinen Betriebe im IT und Kultur und Grafik und Creative Industries Bereich anschaut, ja, das ist immens. Wenn man die alle zusammenzählt, dann ist man schnell bei einer großen Anzahl von Mitarbeitern auch. Natürlich sind das viele Einzelunternehmer. Aber das Problem ist, dass hier halt, das sind sehr vernetzte Unternehmen, das ist ein Netzwerk an Leuten, die alle zusammenhängen. Und wenn da einer wegbricht, ich kann es jetzt nur ein Beispiel von uns nennen, ja, wir sind eine Gastronomie, die mit sehr vielen kleinen Produzenten zusammenarbeitet. Ob das jetzt der Eierbauer ist, der aus Niederösterreich immer seine Stationen abfährt und die Eier frisch liefert, ob das der Kaffeeröster ist, der die Restaurants direkt beliefert. Das ist alles Direct Trade, ja. Wir haben keine Zwischenhändler, außer halt Klopapier und solche Sachen, ja. Aber ich rede jetzt von den ganzen guten Inputgütern, die kommen direkt von den Produzenten zum Großteil zu uns. Was passiert jetzt, wenn wir wegfallen? Was jetzt in unserem Fall natürlich jetzt nicht so gefährlich ist, aber jetzt nur, wenn wir in einer wirtschaftlichen Situation, in eine wirtschaftliche Situation kommen, wo das passiert, und da geht es nur noch um Wochen in Wirklichkeit, ja. Man kann das bis zu einem gewissen Grad kann man das abfedern, man hat Rücklagen und so weiter, aber irgendwann sind die aufgebraucht und da stehen wir jetzt alle kurz davor, weil mehrere Monate spielst du das nicht. Ja? Das sind ja immense Fixkosten, die da auf dich zukommen.
Ja. Muss man Unternehmer auch sagen, man hat ja auch deswegen Rücklagen, weil man irgendwann als Unternehmer auch von dem Gewinn leben muss.
Ja, weil, also davon träume ich halt. Ja. Du musst ja mal ein Unternehmen aufbauen, das heißt, die ersten paar Jahre investierst du permanent hinein. Du investierst in so viele Dinge, bis dein Unternehmen endlich einmal gescheit läuft. Das heißt, alles, was übrig bleibt, nimmst du sofort wieder in die Hand und reinvestierst in das Unternehmen, damit es wächst. Ja. Wir haben damals mit der kleinen Brasserie mit 7 Tischen angefangen und sind jetzt im Bundesamtsgebäude und haben halt quasi dann schon 2 Lokale gehabt und dann halt noch Catering dazu genommen und natürlich steigen dann auch die Mitarbeiter. Ja. Am Anfang bist du zu zweit, die Gründer selber, und dann stellst du einen Mitarbeiter an und nach 2 Jahren hast du dann 2 Mitarbeiter und dann stehst du plötzlich bei 10 und das wächst halt und du bist nicht nur selber weg vom Arbeitsmarkt, wenn du Gründer bist und ein Unternehmen eben aufbaust, sondern du stellst ganz viele Leute an und das ist genau dieses Dilemma, das wir jetzt haben, dieses Riesennetzwerk an kleinen Einzelunternehmen, die sich selber vom Arbeitsmarkt fernhalten und ihren Beitrag zu unserer Wirtschaft leisten, die ihre Steuern zahlen, die verantwortlich sind dafür, dass mit den Steuern dann natürlich wieder tolle Sachen gemacht werden können, weil in Wirklichkeit sind es genau die, die überhaupt Steuern zahlen. Mhm. Und hier ist der springende Punkt, weil die großen Konzerne, jeder, der ein bisschen was über Wirtschaft und Steuerrecht weiß, der weiß ganz genau, dass die kaum Steuern zahlen. Ja. Jeder Unternehmer weiß, wie er abschreiben kann, damit er seine Steuern in möglichst wenig zahlt. Ja. Aber die bekommen natürlich Subventionen und die werden immer bevorteilt. Und das ist halt jetzt, der Fokus ist komplett auf die Großen. Und die ganzen Kleinen fallen durch. Und ich unterhalte mich jeden Tag mit anderen Kollegen, die seit einem Jahrzehnt oder seit 2 Jahrzehnten schon ihr Unternehmen aufgebaut haben und die jetzt vor der Existenzkrise stehen, weil sie durchfallen durch gewisse Raster. Und das kann es auch nicht sein. Ja, da spreche ich von Leuten, die in Coworking Spaces leben und arbeiten. Leben tut sie dort. Nicht, dass es nur in Japan, dass die dann unter dem Tisch schlafen müssen, weil so viele Stunden arbeiten. Das ist bei uns Gott sei Dank noch nicht so, aber die sind einfach extrem vernetzt und das ist einerseits etwas wahnsinnig Schönes, was ich jetzt erlebe, ist, dass wir halt sharen, ja, also wir halten sehr zusammen, man hilft einander mit Informationen, wir haben sofort Plattformen aus dem Boden gestampft, die Nina Mohimi und Konstantin Jakob, die haben ja diese tolle Vorfreude kaufen, diese Gutscheine zum Beispiel ins Leben gerufen, wo sie jetzt, glaube ich, schon 250.000 an Gutscheinen von den Stammkunden gekauft zur Unterstützung an die Unternehmen geben konnten. Das ist großartig. Wir haben, weißt du, es ist wie damals, erinnere dich, liebe Brenner, entschuldige, dass ich unterbreche, erinnere dich an die Flüchtlingskrise damals. Da hat sich das Volk auf die Beine gestellt, ja, und hat die Arbeit des Staates übernommen. Kann sich gut erinnern.
Ja, voll.
Und da sind die ganzen Privaten hergekommen, haben ihre Wohnungen geöffnet und gesagt, Leute, wir nehmen euch auf mit offenem Herzen, ja, wir
helfen,
einen Schrank und ein Zimmer und helfen, wo wir können. Und das ist halt jetzt, das ist auch wieder das Volk, das den Job des Staates übernimmt. Das kann es nicht sein. Und vor allem, wir schaffen es nicht, woher auch, ja. Da geht es jetzt um finanzielle Mittel.
Das stimmt.
Wir nicht herzaubern können.
Das Bittere ist halt diese Pressekonferenzen, wo dann gesagt wird, 38 Milliarden, Soforthilfe, alle werden gerettet und so.
Da reagiere ich besonders allergisch, ja, auf diese 38 Milliarden, weil das ist halt eine Augenauswischerei in Wirklichkeit. Ich meine, ich habe schon das erste Mal, wie ich das gesagt habe, mir gedacht, okay, woraus bestehen die? Dann habe ich mir das angeschaut. Okay, aus Stundungen, aus Krediten. Wir nehmen 38 Milliarden Euro in die Hand. Wir, das ist einmal sehr interessant, ja, weil in Wirklichkeit kriegst du ja nichts. Du kriegst, es wird aufgeschoben. Das heißt, du nimmst dieses Jahr eh schon so wenig ein, dann stehst du am Ende des Jahres, so, und jetzt hast du diese ganzen aufgerollten Rechnungen von den Krediten, die, du bist vorher vielleicht gar nicht verschuldet gewesen, ne? Du kommst in eine Situation, wo du dir einen riesen Kredit aufnehmen musst, ja, an wem, also wer profitiert denn an diesen ganzen Situationen? Also es ist für mich wirklich verrückt, weil jetzt ganz viele ihre Eigentumswohnungen verkaufen. Ich bin kurz davor gestanden, aus Liebe zu meinem Business zu überlegen, ob ich meine Eigentumswohnung verkaufe. Weil da geht es nicht einmal nur ums Business, sondern da geht es um meine Mitarbeiter. Ich habe eine Verantwortung denen gegenüber. Ich habe keine Kinder. Für mich sind meine Mitarbeiter wie meine eigenen Kinder. Und ich habe da Mitarbeiter, die selber 7 Kinder haben, wo ich mir dann einfach diese Verantwortung nicht aus der Hand geben will und kann. Ihr Leben hängt von meinem ab, also vom Überleben eines Businesses. Und da war ich wirklich, also ich überlege halt immer noch, wenn das jetzt nicht bald einmal irgendwas kommt, dann verkaufe ich auch meine Eigentumswohnung. Was passiert dann? Die landet dann am Markt. Und man kann sich, wenn man Investor ist und Geld hat, die oberen 10.000, von denen man dann immer spricht, können sich dann um einen quasi gratis Kredit eine Eigentumswohnung kaufen. Was glaubt ihr, wie viele Leute da draußen jetzt Immobilien freigeben müssen, damit sie liquide sind, damit ihre Unternehmen weiterlaufen können? Immobilien landen dann alle da und können super günstig erworben werden.
Also du hast von den 38 Milliarden eigentlich keine Hilfe bekommen?
Ich habe bis dato noch keinen Cent gesehen und ich habe das in Social Media auch schon erwähnt, dass ich Insider-Informationen aus der Bank habe, dass hier auch kein Geld fließen soll an die Kleinen. Also wenn du nicht von dir aus mit deiner Firma jetzt in einer Situation bist, wo du einen Kredit bekommen würdest, so oder so, einfach hingehst und sagst, du, meine Zahlen schon so aus und die Bank sagt, ja, natürlich kriegst du einen Kredit, dann kriegst du auch keinen. Die reden zwar die ganze Zeit von einer 100%igen Besicherung, aber das Problem ist das, was sie in der Presse sagen und das, was dann tatsächlich passiert, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das sieht natürlich das Volk nicht, weil das Volk ist natürlich, es sind nicht alles Unternehmer. Und die Unternehmer jetzt, wie soll ich sagen, ja, ich war bis vor 5 Jahren auch Angestellte. Und ich habe mir auch immer gedacht, die bösen Unternehmer verdienen nicht so viel. Und schon genauso. Und jetzt habe ich 9 Mitarbeiter und die werden alle am Anfang des Monats bezahlt. Und am Ende des Monats schaut es immer so aus, dass ich dann nicht weiß, ob ich meine Miete zahlen kann, ja, und ob meine Kosten dann gedeckt sind müssen. Und zuerst muss das Finanzamt bedient werden und die Mitarbeiter und so weiter. Und du kommst rasch in eine Situation, wo du gefährdet bist. Und in dir hängen halt so viele andere auf.
In Deutschland haben sie ein bisschen anders gelöst. Die haben ja praktisch 9.000 Euro pro Kleinunternehmen gleich ausbezahlt direkt.
Ja, das ist eine tolle Idee.
Ja, theoretisch praktisch schwierig, weil sie nämlich im nächsten Jahr vorher steuerpflichtig werden dafür.
Ja, aber es würde zumindest abfedern, dass Unternehmen den Bach runtergehen. Schau, das heißt, wenn es dir zusteht, dann steht es dir zu. Wenn es dir nicht zusteht, muss es zurückzahlen. Ja, wenn du dir jetzt da die 9000 Hausnummer holst und du hast gar keinen Anspruch drauf, weil du mit Zahlen nicht belegen kannst, dass du die 9000 zum Beispiel verloren hast, dann muss es halt zurückzahlen.
Ja, sie haben sie eben nicht gebunden an schon Zahlen aus dem letzten Jahr. Mhm. Und natürlich jetzt, also ich habe es nur im Fernsehen gesehen, wo dann ein Koch gesagt hat, also ich bin ein Koch mit einem kleinen Buffet, ich nehme im Monat keine 3.000 Euro ein. Natürlich kann ich hier sagen, 9.000 Euro, super, danke, ich habe jetzt 3 klasse Monate, nur nächstes Jahr kann ich halt die Steuern davon aber auch nicht zahlen. Und das ist halt auch eine, da muss man halt auch aufpassen. Ja.
Ich verstehe eines nicht. Ich verstehe nicht, dass der Staat jetzt nicht alle auffangen kann, ist wahrscheinlich so, ja. Auch wenn wir ein Epidemiegesetz aus 1950 haben, das ganz klar festlegt, dass wenn wir in so einer Krise kommen, in der wir uns jetzt gerade befinden, dass der Staat die Verantwortung übernehmen muss und die Unternehmer schützen muss und das Volk schützen muss in der Hinsicht. Und das ist ein Gesetz. Und wir müssen uns an Gesetze halten. Die Politiker müssen sich ebenso an Gesetze halten wie die Bewohner des Landes. Und das ist einfach für mich, wieso macht man da einen Unterschied? Wieso kann man während einer Epidemie, einer Pandemie, und ich sehe das einerseits in Österreich, aber es ist ja ein Problem, das kannst du ja auf alle anderen Länder übertragen. Wenn du jetzt nach Amiland schaust, meine Freunde, die dort arbeiten, die haben ganz genau dieselben Probleme. Es ist immer ein anderer Maßstab natürlich, aber es sind, bei denen ist es auch so, da gibt es die Fonds und dafür gibt es noch nicht einmal die Rahmenbedingungen. Man weiß noch nicht einmal, wie die ausschauen. Hallo, es sind jetzt 1,5 Monate vergangen. In 1,5 Monaten passiert sehr viel mit einem Unternehmen. Ne? Vor allem die Kosten laufen weiter. Genau. Und keiner schenkt dir die, weil alle anderen natürlich auch überleben müssen. Ich kann jetzt auch, wenn ich offene Rechnungen von jemandem bekomme, nicht sagen, ich schenke euch die, ja, weil das so funktioniert das halt nicht. Und wenn der Staat einfach über die Zuschüsse kann man ja später noch reden, ja, aber zumindest einfach einmal liquide Mittel zur Verfügung stellt, einfach einmal als Vorschuss sozusagen, ja, oder als Kredit. Und das kann halt sein, dass das Monate dann dauert. Also ich habe an dem Tag, als wir zusperren mussten, sofort den Antrag für einen kurzfristigen Überbrückungskredit gestellt und habe bis heute, ist er noch nicht einmal an der Stelle angekommen, wo er hingehört, weil die Bank mir die Auskunft gegeben hat, dass sie es noch nicht mal dorthin weiterleiten dürfen, weil der Staat noch nicht die Rahmenbedingungen dafür festgesetzt hat, wer diese Kredite bekommt. Jeder sollte die kriegen. Wer zu viel Kredit genommen hat und die Zahlen nicht bedienen kann, so viel Verantwortung muss jedes Unternehmen selber haben, dass er weiß, wann er sich welchen Kredit nehmen kann. Ja. Aber ich verstehe schon, wenn ein schwaches Unternehmen einen Kredit dann nicht zurückzahlen kann, das ist mir schon klar. Ja. Dann zahlen halt alle anderen dafür. Aber wenn du ein funktionierendes Unternehmen hast, das kannst du relativ schnell nachweisen. Du hast einen Steuerberater, der hat deine aktuellen Daten. Den Auszug schickst du dahin, das ist eine Arbeit von einem Tag.
Vor allem als Unternehmer, ich glaube, das wissen viele Unternehmerinnen, also nicht, das wissen viele Nicht-Unternehmerinnen nicht, wie viel Berichtspflichten du hast und wie viel du berichtest, du schreibst, schickst an die Krankenkasse, an die Sozialversicherung, an das Finanzamt, an Pipapo. Du musst jedem erklären, wie viel du gerade, was du gerade machst.
Ja.
Deswegen ist es auch kein Problem zu sagen, bitteschön.
Ab dem Zeitpunkt, wo das Unternehmen gegründet wurde, wenn man gewisse Faktoren, beziehungsweise sollten von mir aus die Steuerberater, weiß nicht, einen Smiley draufsetzen auf den Antrag und sagen, ja, fein. Der kann das sicher, aber wenn Sie von einer 100%igen Haftungsübernahme sprechen, ja, dann ist es doch komplett egal, ob der jetzt gerade strauchelt oder nicht. Es geht darum, dass hier Arbeitsplätze gesichert werden, ja, und dass ein Unternehmen, das eingeht, das geht ja sowieso ein, wenn man sich zum Beispiel das Vapiano anschaut, ja. Das ist ja jetzt, die ganzen Standorte, die werden ja geschlossen, weil das ein Konglomerat ist, das zusammenhängt mit Deutschland und weil die hier ohnehin schließen mussten. Ja, das ist genauso wie diese Corona-Tests ablaufen. Du hast Leute, die vielleicht an einer anderen Krankheit sterben und sie fallen dann in die Corona-Statistik rein. Es ist alles nicht so 100%ig zuordnenbar, aber in dem Fall ist es halt schon zuordnenbar, weil Zahlen kannst halt nicht so die Zahlen, die du beim Steuerberater, wir haben ja so eine genaue Buchhaltung, wo alles reinfließt. Und das siehst du ja auf einen Blick sofort mit den ganzen Kennzahlen, was was aussagt. Also mir kommt das alles ein bisschen spanisch vor, wie das gehandhabt wird. Weil wie kann man den Konzernen gleich so große Summen zusagen und wie kann man die Kleinunternehmen so im Stich lassen? Und vor allem, wie kann man ein Epidemiegesetz einfach außer Kraft setzen, mehr oder weniger? Oder die Leute mit Almosen quasi abspeisen? Weil ehrlich, 2000 Euro für ein Unternehmen ist das nichts. Wir reden hier von mehrstelligen Bereich jedes Monat. Also ich habe innerhalb von ein paar wenigen Monaten gehe ich dann Richtung 100.000 Euro, weil das ist halt, die Mieten so hoch sind. Du hast, ich habe Kollegen, die haben 100, 200 Mitarbeiter. Das ist immens, was die an Ausgaben haben. Das ist, was sollen die mit 2.000 Euro? So.
Danke.
Das finde ich einfach, ich weiß nicht, wie man solche Aussagen ernst gemeint irgendwie rauslassen kann, ja. Vor allem, wie kann man davon ausgehen, dass sein Gegenüber, vielleicht schätzen die Leute nicht so gescheit ein, dass sie das nicht durchrechnen. Das ist ja Milchmädelrechnung, ja.
Hast du das Gefühl, dass es ein bisschen eine Marketingmaßnahme ist, zu sagen, so, Haken, für dich erreicht, Wirtschaft gerettet. Schöne Grüße.
Ja, natürlich. Also ich finde halt, das ist alles nur super PR, super Pressearbeit. Ja? Also sich da so selbstsicher hinzustellen, wir nehmen also gleich am ersten Tag, wir haben euch gerettet, wir haben 38 Milliarden in die Hand genommen. Moment mal, die 38 Milliarden, das ist unser Geld, das wir selbst in die Hand nehmen. Wo helft ihr uns dabei? Also, weißt du, entweder ihr macht Steuererleichterungen, erlasst die SVA dieses Jahr oder ihr, keine Ahnung, Zuschüsse bedeuten, du bekommst Geld, das du nicht zurückzahlst, ja. Einen Kredit zu geben, eh super, ja, aber den musst du zurückzahlen. Das heißt, du hast deine laufenden Kredite als Unternehmen, du hast deine laufenden Ausgaben, jetzt kriegst du den Corona-Berg noch oben drauf. Du gehst, wenn du nicht das Glück hast, dass du jetzt zusperren musst und alle kündigen musst, dann hast du es in einem Jahr. Weil das bewältigst du nicht. Ja. Das kannst du nicht bewältigen. Glaube ich nicht dran. Also ich glaube ganz ehrlich nicht dran, dass wenn da nicht wirkliche Hilfe kommt, so wie es vom Epidemiegesetz vorgesehen wäre, dass das nicht gut geht. Und ich mache mir weniger Sorgen um uns, weil wir machen auf und wir haben fix unsere Leute, die jetzt mit da kommen, als um so viele Kollegen, die so tolle Firmen aufgebaut haben und international auch mit anderen Firmen wieder zusammenhängen. Das heißt, das trifft dann die dort wieder und die treffen dann wieder die Nächsten. Das ist ja genauso, wie es beim Virus passiert, mit diesem Schneeballeffekt quasi. Ja, der eine steckt 3 an, der nächste steckt nochmal 3 an und so weiter. Die Kurve, kannst du eins zu eins dir auf die Wirtschaft übertragen. Das sind halt die Leute, die Steuern zahlen. Weil wer zahlt die Steuern? Das Unternehmen nimmt das Geld ein, zahlt die Lohnsteuer, zahlt die Mehrwertsteuer, zahlt die Gewinnsteuer und noch einige andere Steuern. Wir zahlen über 60% insgesamt an Steuern. Also da muss halt jetzt auch einmal aus diesem ganzen Prozentsatz, den wir da über Jahre in den Staat einzahlen, halt in dieser Krise auch einmal was zurückkommen. Ja? Das ist ja eh nur unser eigenes Geld. Das ist einfach Verantwortung. Und ich will nicht meine Steuern und die all der anderen KMUs, die letzten Jahre einbezahlt wurden, in irgendwelche Konzerne reinstecken. Und es dann irgendwo verpuffen lassen oder regt mich einfach auf. Dafür habe ich nicht 5 Jahre Blut, Schwitz und ein Unternehmen aufgebaut und 120 Stunden die Woche gearbeitet. Meine musikalische Karriere komplett geparkt, ja, und alle meine Leidenschaften, die ich sonst hatte, auf dieses eine Ding fokussiert und versucht, die Welt zu retten im kleinen Maßstab aus der Soul Kitchen heraus, ja. Unsere ganzen Kunden, also du hast einerseits die Mitarbeiter, die jetzt leiden, dann hast du die ganzen Kunden. Ich kriege so viele Anrufe von unseren Kunden. Das ist ja urtoll, ja. Die unterstützen uns jetzt alle mit diesen Vorfreude-Gutscheinen. Ich kriege von manchen ein Abo. Ich kriege alle paar Wochen kriege ich einen Fixbetrag von manchen Kunden überwiesen. Das ist Job des Staates. Die Leute, die müssen selber überlegen, wie sie überleben. Das ist verantwortungslos.
Lass mich da kurz einhaken mit einer Frage, weil neben diesen ganzen finanziellen Problemen, die Corona noch nicht mit sich bringt. Also gerade wie wir jetzt gerade gehört haben, das ist ja echt kompletter Wahnsinn. Aber du musst ja nicht nur finanziell drauf schauen, dass das Unternehmen irgendwie überlebt, sondern du hast, wie du vorher gesagt hast, auch die Mitarbeiterinnen bei dir und die Mitarbeiter bei dir, die natürlich auch wahrscheinlich von dir wissen wollen, wie schaut's aus, wann machen wir wieder auf, wie oder auch wie es angefangen hat, war ja jeder komplett verunsichert. Wie bist du an diese Situation herangegangen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber?
Man muss sich halt vorstellen, in der Gastronomie hast du kaum Mitarbeiter, die du auf Homeoffice schicken kannst. Das heißt, Gastronomen vorzuwerfen, dass sie jetzt ihr komplettes Personal, also man muss da die Uhr mal kurz zurückdrehen zu dem Tag, als announced wurde, dass die Restaurants ein Betretungsverbot haben. Ja. Weil es ist natürlich was anderes, wenn du ein IT-Unternehmen bist oder ein Büro bist, das jetzt die Mitarbeiter nach Hause schickt und sagt, Leute, nehmt so einen Laptop, setzt euch zu Hause hin, trinkt so einen Kaffee und macht so einen Job von da aus. Ihr habt eh ein Handy und einen Drucker und ihr könnt das eh managen. Ja? In der Gastronomie ist es ein bisschen was anderes, weil die ganzen Mitarbeiter haben nichts zu tun. Du kannst die aber auch nicht beschäftigen. Du kannst nicht ein Lokal, das neu gebaut ist, nochmal ausleisten. Du kannst nicht fünfmal die Farbe der Wand ändern. Das bringt nichts. Es gibt keine Arbeit für sie. So, jetzt kommt die liebe Bundesregierung und hatte bereits seit Anfang des Jahres Zeit, sich zu überlegen, was passiert. Denn ich war im Dezember in Thailand und habe da schon gehört, dass es in China diesen Virus gibt. Da kann ich mich noch genau erinnern. Das war Ende Dezember in den Weihnachtsferien. Und ich habe mir gedacht, Mariana, das wird jetzt Wellen schlagen. Ja? Weil so schnell, wie sich das da in China verbreitet, dauert es nicht lang, bis es bei uns ist. Und da war es schon da. Da gab es vereinzelt schon Fälle, die einfach unter den Tisch gekehrt worden sind. Während sich dieses Virus bei uns in Italien, ja, in unserem Nachbarland quasi die ganzen Leute gestorben sind, haben wir die Grenzen offen lassen. Haben wir nichts gemacht. Das ist verantwortungslos. Das ist, in dieser Zeit hätte der Staat sich schon längst ein Konzept zusammenstellen können, wie sie arbeiten. Und stattdessen haben sie uns 2 Tage, bevor wir das Betretungsverbot bekommen haben, die Info gegeben, so in 2 Tagen habt ihr Betretungsverbot. Das war nämlich am Sonntag in dieser tollen Pressekonferenz, haben wir das erfahren. Und am Montag haben wir dann schon alle zugesperrt, weil natürlich im Bundesamtsgebäude ja auch schon alle auf Homeoffice geschickt wurden. Das heißt, du stehst jetzt da mit den ganzen Events, die geplant sind, hast das Kühlhaus und das Lager voll mit Lebensmitteln, teuren Lebensmitteln, in unserem Fall, weil wir halt gehobene eine Küche haben und die Lebensmittel wirklich teuer sind. Was machst du mit dem ganzen Zeug? Ein Mitarbeiter hat so einen kleinen Kühlschrank. Ja? Jetzt schenkst halt einem Mitarbeiter was her und bringst das zu Carla rüber. Aber was sollen die mit dem ganzen teuren Schinken machen? Was sollen die mit den ganzen teuren Produkten? Die wissen teilweise nicht einmal, was das ist und wie man das verarbeitet. Und das sind keine Produkte, die du einfach im Hausgebrauch verwendest auch. Ja? Jetzt geht dir mal dein ganzes Warenlager ein. Dann stehst da und möchtest natürlich überlegen, was machst du mit den Mitarbeitern? Okay, Leute, soll ich euch auf Urlaub schicken? Soll ich dieses, jenes? Überlegst durch und dann kommt das Announcement von denen, dass man Kurzarbeit machen kann. Großartig. Die perfekte Lösung. Dann arbeiten sie jetzt weniger und später dann arbeiten sie es wieder rein. Ist ja machbar, ja. Wäre auch mein erster Gedanke gewesen, das irgendwie auf Zeitausgleich zu machen, so dass die Mitarbeiter mal eine Zeit lang weniger arbeiten und dann später, wenn dann wieder schwerere Zeiten, also intensivere Zeiten auf uns zukommen, dass man dann mehr eingeteilt wird. Nur war es zu dem Zeitpunkt, als das Betretungsverbot ausgesprochen wurde, war es so, dass sie gesagt haben, dass der Staat zahlt die Unterstützungen erst ab dem 3. Monat oder ab dem 4. Monat. Nach dem 3. Monat kriegst du überhaupt erst eine Unterstützung. Das heißt, das Unternehmen wurde gezwungen, die ersten 3 Monate all diese Kosten selbst zu zahlen. Wenn du aber jetzt ein paar Mitarbeiter hast, dann kannst du dir das nicht leisten. 3 Monate, das ist wie wenn du im laufenden Betrieb alle deine Mitarbeiter nimmst und 3 Monate auf Urlaub schickst. Das kann sich keiner leisten. Du musst ihnen ja den kompletten Gehalt zahlen. Ne? Das geht sich nicht aus. Wenn da keine Einnahmen mehr reinkommen, weil die Einnahmen sinken halt von heute auf morgen auf null, dann kannst du das nicht stemmen. Jetzt haben halt natürlich ein Großteil in ihrer Panik die ganzen Mitarbeiter gekündigt, weil sie ganz genau gewusst haben, wenn sie über mehrere Wochen geht's noch, über einen Monat geht's, aber alles, was über einen Monat hinausgeht, ist unpackbar. Haben halt viele gekündigt und Eine Woche, nachdem dieses Announcement gekommen ist, haben sie dann gesagt, wieso, wir zahlen eh ab dem ersten Tag. Jetzt haben aber alle, die was schon kündigt gehabt, sind am Tag gestanden und sich gedacht, na super, was machen wir jetzt? Ja? Jetzt sind die ganzen Mitarbeiter beim AMS und haben ihre Anträge gestellt. Natürlich willst du nicht deine Mitarbeiter kündigen. Erstens einmal willst du sie nicht in diese Situation bringen und zweitens einmal ist es von der anderen Seite dann auch nicht so, dass du davon ausgehen kannst, dass sie wieder zurückkommen. Ja, du hast jetzt Mitarbeiter verloren. Das heißt, die sind jetzt am Arbeitsmarkt und vielleicht kommen die nicht mehr. Das heißt, du stehst nach dieser Krise vielleicht gar nicht wieder mit deinem Team da. Das sind alles Dinge, die bedacht werden müssen. Also ich weiß nicht einmal, ob meine Mitarbeiter hundertprozentig alle wieder anfangen können, wenn ich wieder aufsperre. Vielleicht haben die sich jetzt gerade umorientiert und sich gedacht, hey, eigentlich total cool, ich brauche gar nicht so viel Geld. Setz mich auf die Donauinsel und komme mit weniger Geld aus, ich weiß es nicht. Ja, oder ich mache jetzt ganz was anderes.
Vor allem, ich meine, es ist ja viele kleine und Mittelunternehmer, vor allem das Thema wird mit wenigen Angestellten auch. Ich meine, vielleicht, also es schaut jetzt so aus, als würde die Gastronomie Mitte Mai wieder teilweise aufsperren können. Aber im Juni zahlen wir dann alle doppelte Gehälter aus für Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und das, also Urlaubsgeld in dem Fall. Ja, und das ist halt für einen normalen, einen guten Jahr schon eine gewisse Herausforderung. In einem Jahr, wo man mal 6 Wochen keine Einnahmen hatte, ist das ein Wahnsinn. Und das wird die nächste Frage ist, wie das Kleinunternehmen stemmen sollen.
Ja, ist alles eine gute Frage. Auf jeden Fall wird kein Cent ausgezahlt. Also das Einzige, wo ich weiß, dass bereits ausgezahlt wurde, sind halt Kredite für Unternehmen, die ohnehin einen Kredit bekommen würden, die halt einfach eine so tolle Bonität haben, dass sie zur Bank gehen und sagen, du, ich habe eh so viele Sicherheiten, hier Immobilien, dort Investments, gibt es mal einen Kredit, ja? Kein Problem. Das sind aber eh die, was ich meine. Also, aber die so keinen Kredit kriegen würden, und das sind leider sehr viele, weil die meisten Unternehmer nicht einfach einen Kredit kriegen. Die meisten Unternehmer bekommen keine Kredite, weil zum Beispiel Leistungen, die du bereits erbracht hast, erst später gezahlt bekommst und sie jetzt nicht in dieses Zeitfenster reinfallen, wo du jetzt die Zahlen ablieferst. Ja, ich habe zum Beispiel Kollegen, die müssen vom 2018er Jahr die Zahlen vorlegen und haben aber viele dieser Aufträge, die sie 2018 bekommen haben, erst Anfang 2019 ausbezahlt bekommen. Und es zählt ja immer Tag der Rechnungslegung, ne? Das heißt, also wo du es halt bekommst, ist ja dann gebucht an dem Tag. Das heißt, das zählt dann nicht einmal mehr auf das Jahr 2018. Das sind aber alles so Faktoren, die werden hier nicht berücksichtigt, sondern nur die Zahl, die am Ende des Jahres rauskommt, und sie sagt aber nichts aus, ja. Also man muss sich die Unternehmen genau anschauen, und wer das wirklich weiß, das ist der Steuerberater. Der Steuerberater kennt das Unternehmen, der Steuerberater kann dir sofort sagen, okay, die haben dieses Jahr Minus gemacht, weil die haben ein neues Unternehmen gekauft. Ja, die haben einen großen Batzen Geld genommen und haben den investiert in einen neuen Standort, und deswegen kommt dieses Jahr ein Minus raus. Heißt aber nicht, dass das Unternehmen schlecht dasteht, ganz im Gegenteil. Ja. Aber sie haben halt alles, was da war, investiert, und dann kommt dann ein kleines Minus raus dabei. Und das sind alles so Sachen. Ich frage mich, haben die Betriebswirten drinnen sitzen? Haben die wirkliche Experten drinnen sitzen? Weil das kann ja nicht sein. Das muss fast vorsätzlich passieren. Weil wenn man eine Ahnung hat von der Materie, dann kann man ja nicht solche Entscheidungen treffen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich weiß schon, das Parlament ist jetzt nicht hundertprozentig dafür zuständig, weil die Gesetze doch eher von der Regierung kommen in Österreich. Aber eben mal davon aus, dass das Parlament doch Gesetze beschließt. Glaubst du, dass es auch wichtig wäre, dass mehr Klein- und Mittelunternehmer auch im Parlament vertreten sind und dort sagen,
Natürlich. Ich glaube, das ist eins der größten, genau, das ist ein toller Faktor, den du gerade ansprichst, ist, die Regierung beauftragt die Wirtschaftskammer, die ja eigentlich die Vertretung der Unternehmer ist. Beauftragt die Wirtschaftskammer zur Abwicklung dieses ganzen Prozesses. Das heißt, die Wirtschaftskammer ist in einer Situation, wo sie eigentlich für die Regierung arbeitet und nicht für die Unternehmer. Die Wirtschaftskammer müsste sich jetzt aufstellen und sagen, so, unsere KMUs, ja, die stehen jetzt alle da und werden ihre Rechte beraubt. Ja, wir haben Gesetze, die sie schützt, die einfach außer Kraft gesetzt werden. Und die Wirtschaftskammer macht genau gar nichts. Nichts. Da kommt nichts, was das angeht. Sie sind eigentlich nur zu einem Instrument der Regierung geworden, das hier quasi von oben diese Anordnungen umsetzt. Ja, nicht. Und das ist nicht ihr Job. Der Job der Wirtschaftskammer ist schon einerseits, Förderungen zu verteilen aber sich auch für die Interessen seiner Mitglieder einzusetzen. Wir zahlen ja nicht wenig jedes Jahr an die Wirtschaftskammer dafür, dass sie sich für unsere Interessen einsetzt. Jeder hat da seine eigenen Sparten, wo er reinfällt, ja, und wir sind da bei den im Tourismus und an den Kaffeesiedern oder weiß nicht, wo wir alles eingeordnet werden. Und da gibt's eigene Vertretungen, die uns eigentlich jetzt verteidigen sollen, aber die arbeiten jetzt für die Regierung, nicht für uns. Ich meine, das ist ja alles, weißt du, das macht doch keinen Sinn.
Entmutigt das?
Es entmutigt nicht. Wenn du ein Entrepreneur bist, wenn du ein Mensch bist, der andere Wege geht prinzipiell oder ein Unternehmen gründet, dann hast du Mut von vornherein. Mhm. Weil so ein Unternehmen aufzubauen, ist immer mit Mut und mit Risiko verbunden. Mhm. Und anstatt, dass man diesen Mut jetzt belohnt, denn wir sind die Basis der Wirtschaft. Ja, und viele dieser Unternehmen, die jetzt wegsterben, und es werden einige wegsterben, kommen nicht zurück. Wir auch. Sie haben nicht die finanziellen Mittel. Sie haben ihre Geschäftslokale. Viele müssen ihre Geschäftslokale aufgeben, weil sie ihre Kredite nicht bedienen können. Ja. Also, die Immobilienbranche wird jetzt natürlich sehr davon profitieren, weil private Wohnungen und Geschäftslokale und so weiter frei werden. Und Investoren können, wie gesagt, um 1% Kredit oder sogar darunter, es gibt auch Banken, die noch günstigere Kredite anbieten, diese Immobilien sich aneignen und dann teurer weiterverkaufen. Das ist viele Staatsoberhäupter machen sich mehr Gedanken über ihre Börse und über ihre Aktienkurse und sprechen mehr darüber, in welche Branchen man jetzt investieren könnte. Das ist wirklich verrückt. Auf der einen Seite hast du das Volk, das sich total miteinander solidarisiert und einander hilft. Und es ist irrsinnig schön anzusehen, diese Entschleunigung, die hier gerade stattfindet, ja, dieses Zurück zu Werten zu finden, die uns wirklich allen wichtig sind. Was echt schön ist, weil man einfach feststellt, dass dieses im Hamsterrad irgendwelchen Dingen nachzulaufen, die uns eigentlich eh nicht happy machen, ja, nicht notwendig ist. Ich finde das auf der anderen Seite, es passiert meiner Meinung nach nie irgendwas ohne Grund. Das heißt, wenn auf der einen Seite ganz viel Böses passiert, passiert halt auf der anderen Seite auch ganz viel Gutes. Deswegen, ich bin nicht entmutigt. Ganz im Gegenteil, ich bin halt in Rage, ja, weil ich reg mich auf. Ich reg mich immer dann auf, wenn Menschen Dinge tun und davon ausgehen, dass alle anderen dumm sind. Dann reg ich mich auf. Das ist so ein Ding, diese Ungerechtigkeit, die man erzeugt und dann aber glaubt, alle anderen besitzen weniger Intelligenz und kriegen das nicht mit, was da passiert. Das regt mich auf, weil wir sind ein intelligentes Tier, ja. Deswegen haben wir es ja auch so weit geschafft. Und davon auszugehen, dass man gescheiter ist als alle anderen, das mag ich nicht. Man muss seinen Mitmenschen mit einem gewissen Respekt entgegenkommen und davon ausgehen, dass wenn du dem jetzt was erzählst, dann ist er auf deinem Intelligenzlevel. Ja, der versteht das und der kann das abwägen, ob das Sinn macht oder nicht. Und dieses angelogen zu werden, das macht mich halt schon. Vor allem nach all dem, was ich mir aufgebaut habe als Unternehmerin die letzten Jahre, was ich da Blut geschwitzt habe, mir das von heute auf morgen vielleicht nehmen zu lassen, das ist... Du machst nicht zweimal im Leben sowas, machst du einmal. Du gründest einmal ein Unternehmen. Du hast gar nicht die Kraft dazu. Ich meine, ich war wesentlich jünger, als ich das begonnen habe. Ich meine, das sind jetzt doch einige Jahre, die ich da reingesteckt habe. Ja? Also noch jetzt fange ich nicht nochmal an, ein Startup zu machen. Wer weiß, vielleicht mache ich es doch.
Du hast jetzt sehr viel über Solidarisierung und die ganze Entschleunigung, die momentan passiert, gesprochen. Wie sehr unterscheidet sich dein jetziger Alltag von deinem sonstigen Arbeitsalltag? Hast du dich schon daran gewöhnt ein bisschen oder ist es einfach alles noch sehr, nicht entmutigend, wie du vorher gesagt hast, aber einfach komisch?
Ja, sicher. Es ist wahnsinnig eigenartig. Als Gastronom hast du jeden Tag mit vielen, vielen Leuten zu tun. Du kommst rein, du hast deine Mitarbeiter, du hast die Kunden, das ist ja alles ein Mikrokosmos. Das ist wie ein Tribe, ja. Also vor allem, so wie es bei uns im Bundesamtsgebäude ist, das ist, du kommst rein, du hast deine Mitarbeiter hängen dann wieder an den ganzen Stammkunden. Es sind jeden Tag die gleichen Leute, die zu uns kommen. Es kommen auch von extern, aber es sind immer dieselben Gesichter und man hängt halt zusammen. Weißt du, das ist so eine Energie und man vermisst all diese Menschen. Es ist schon auch ein soziales Dilemma und ich glaube, dass man so eine Quarantäne oder das kann man, wenn man das zu lange macht, dann ist das nicht gesund für die Menschen, weil wir brauchen Sozialkonten. Wir sind alle sehr sozial. Ne? Wenn wir das nicht sind, dann stimmt mit uns gerade irgendwas nicht. Dann müssen wir, ja, ganz klar, ich meine, es gehen jetzt Beziehungen zu Brüche, es passiert einfach so viel mit einem, positive wie in die negative Richtung. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch packe, drinnen zu sitzen. Man sieht immer alles, man versucht immer alles positiv zu sehen, aber das ist wie wenn du in einem Käfig bist. Und dann entscheiden sie, es ist wieder so weit, du darfst wieder zurück, aber kannst du das einfach? Kannst du jetzt einfach wieder zurückgehen und genau dort weitermachen, wo es war? Nein, das wird nicht passieren.
Gehen wir mal vom Besten aus, dass du bald wieder aufsperren kannst und eine Maske tragen musst, aber trotzdem aufsperren kannst.
Ja.
Und jetzt ganz viele Leute, die zu dir zugehört und gedacht haben, da muss ich mal hingehen, das muss ich mal anschauen. Was ist so das Konzept von Soul Kitchen? Weil wir haben es ja vorher darüber gesprochen.
Ja.
Erzähl uns mal von deinem Baby.
Die Soul Kitchen ist ein Playground of Ideas. Also für mich ist die Soul Kitchen ein Konzept und nicht einfach nur ein Restaurant, sondern es geht ganz viel um eine Plattform, auf der sich etwas tut. Das heißt, wir haben uns einerseits es zum Bildungsauftrag gemacht, die Gäste, die zu uns kommen, kulinarisch zu bereichern. Das heißt, ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen, was Kulinarik angeht, weil ich finde, dass gerade das Thema Essen in vielen Ländern sich zurückentwickelt hat. Also weil Essen ist ja eine Kultur und Essen bringt Menschen zusammen. Also man füttert den Körper, man füttert die Seele und das, was du bist, das ist das, was du isst. Und wenn du einen Apfel isst, hast du eine andere Energie, als wenn du in der Früh Weckerl isst. Ja, das ist, und es ist irgendwie einerseits ein kulinarischer Auftrag, unsererseits Menschen mit positiver Energie zu versorgen, aber andererseits auch eine Plattform zu bieten, wo kreativ Schaffende sich ausleben können. Ja? Also wir sind, wie gesagt, am Eck von drei zentralen Bezirken, dritter, zweiter und erster, ganz versteckt im Innenhof. Das heißt, wenn man da jetzt den Stramper Hermann raufgeht oder so, im Schwebenplatz, kennst du alle dieses grüne, hässliche Gebäude am Eck, das wenn man da in den Innenhof reingeht, da ist es. Ja, da läufst du nicht einfach so vorbei, aber das ist auch das Schöne daran. Das heißt, wenn du da zum Beispiel privat feierst, dann hast du keine externen Leute, die da dazukommen. Das ist wie wenn du auf der riesigen Dachterrasse deine Freunde alle einlädst und dich nicht um sie kümmern musst, kulinarisch, sondern das aus der Hand gibst und halt wirklich mal Zeit dafür hast, mit denen zu feiern oder Zeit zu verbringen. Das heißt, wir haben Mittagstisch von 11 bis 2 jeden Tag, von Montag bis Freitag. Und da kann man auch als Externer einfach hinkommen. Wir haben einen großen Gastgarten, der begrünt ist, wo wir einen Urban Garden haben, wo wir unsere eigenen Kräuteln und genau Obst und ein bisschen Gemüse anbauen. Das wächst jetzt noch mehr. Da kommen noch ganz viele Hochbeete dazu. Wir haben ein eigenes Biofeld, wo wir Gemüse anbauen, wo das Gemüse dann ins Restaurant kommt und dann der Müll quasi gekühlt wird in so einem Kühlmüllraum, wo das dann zurück aufs Feld wandert wieder. Also es steckt ein sehr nachhaltiges Konzept dahinter und ich glaube, dass eben die Summe aus all diesen, es gibt nämlich ganz viele, aber wir sind ja da nicht alleine, es gibt ganz viele Gastronomen, die in diese Richtung arbeiten. Und das ist auch ein internationales Phänomen, das zieht sich von Europa bis nach Australien, ja, dass man einfach nachhaltige Unternehmensentscheidungen trifft. Das heißt, ob man jetzt ein Elektroauto kauft oder so wie wir als Gastronomen dann vielleicht ein Biofeld hat und hier einen Kreis quasi erschafft, der im Einklang mit der Natur zumindest zu einem Prozentsatz, ja, und recycelt und solche Sachen. Das sind alles gar nicht so große, schwierige Dinge zum Umsetzen. Man muss nur von Anfang an das Konzept richtig planen und dann läuft das genauso wie jede andere Maschine einfach mit Respekt zu Ressourcen und der Natur. Und wenn das viele machen, dann funktioniert es. Aber Konzerne sind halt auf Gewinn ausgerichtet und kleine Unternehmen können solche Konzepte durchsetzen. Und die Summe aus all diesen kleinen Unternehmen schafft dann diese Diversität, ja, und kann wirklich in eine positive Zukunft weisen. Und wir versuchen halt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil wir keine Konzernpolitik verfolgen müssen. Also das, was in unserem Kopf Sinn macht, und da unterhalten wir uns ganz viel mit unseren Kunden, also der Input, der von Ihnen kommt, die sind ja großartig. Also die kommen ja nicht umsonst zu uns, sondern die sind ja sehr like-minded. Ja. Die legen ja auch Wert auf qualitativ gutes Essen und sind bereit, dass sie einfach 2 Euro mehr zahlen und dafür ein Value am Teller haben. Weil wir haben zum Beispiel unsere Nachbarn, die sind ganz klassische Kantine. Also ich will niemanden schlecht machen. Jeder macht es so, wie er es für richtig hält. Und es ist für sie wahrscheinlich wirtschaftlich einfacher, das so zu machen, weil es sicherer ist. Wir gehen halt ein größeres Risiko ein und gehen halt neue Wege. Aber die Arbeit, die bei uns drinnen steckt in den Gerichten, die ist immens. Das ist, wir bereiten Tage im Voraus unsere Soßen vor, die werden einreduziert, ganz klassisch französisch. Wir machen viel Niedrigtemperaturen mit modernen Kochtechniken, fermentieren, legen ein, machen eigentlich alles selber. Es werden keine Backerl aufgerissen, es sind keine Gewürzmischungen in dem Sinn. Wenn wir Curry machen, dann kommen alle einzelnen Gewürze zusammen, werden gemörsert. Man bleibt authentisch an den Wurzeln. Also eigentlich ist genau das, was jetzt alle in der Corona-Krise zu Hause machen. Tisch kochen, nach authentischen Rezepten, ja, Sauerteig und so. Nein, das machen wir nicht mehr. Da arbeiten wir mit der Grager Bäckerei zusammen, die meiner Meinung nach das beste Brot macht in Wien. Ich liebe die Grager Bäckerei, abgesehen davon, dass sie ein super soziales Konzept haben. Der Helmut, den kenne ich schon ganz lange. Und damals waren sie noch sehr klein. Und als wir die gefragt haben, ob sie für uns das Brot machen, haben sie gesagt, nein, das ist ja wahnsinnig, ein Restaurant, das ist viel zu viel, das schaffen wir nicht. Ja. Wenn man sich jetzt anschaut, was aus der kleinen Grager Bäckerei geworden ist, aus Ansfelden, das ist nicht schon happy. Die haben in Afrika ganz tolle Projekte, wo sie Leuten einen Ofen hinbauen und ihnen beibringen, wie man Brot backt. Und die erhalten sich dann selber. Ganz tolle Sozialprojekte in Wirklichkeit auch. Ja. Genau, ja, die Soul Kitchen. Schaut auf unsere Homepage www.soulkitchenvienna.at, da schaue ich, dass ich möglichst viel Informationen über alles, was wir machen, unterbringe.
Ich wollte gerade sagen, also alles, was du jetzt erwähnst, sowohl Soul Kitchen als auch Grager Bäckerei, Vorfreude kaufen, findet man dann alles bei unserem Blog, bei den Links auf Facebook, bei den Links auf Instagram, glaube ich auch bei den Links, überall werden wir es hinfahren.
Aber wir freuen uns eben total, wenn ihr wieder offen habt und wir dann mal besuchen kommen können mit einem Mikrofon.
Unbedingt.
Und irgendwie dann nach allem nachbohren und die besten Tipps und die Stimme aus der Soul Kitchen sein können.
Das Thema Entschleunigung ist mir halt auch sehr wichtig, weil in unserer Zeit alles so im Hamsterrad laufen. Ich war, wie gesagt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, auch nicht anders. Also ich habe auch in einem Konzern gearbeitet, in einem Bankenkonzern. Und das ist, du verbringst so viel Zeit da drinnen und läufst und läufst und du weißt eigentlich gar nicht, wo du hinläufst.
Ja, voll.
So verrückt. Ich habe jetzt weniger Sicherheiten als damals. Ich habe super verdient natürlich in der Bank, weil ein Konzern, ja, der macht einfach Geld. Ich habe super verdient, aber dann bist du halt auf Urlaub gefahren, kommst zurück und rennst wieder in deinem Hamsterrad. Aber so hast du ein Unternehmen, wo du jeden Tag gerne hingehst, weil du einen Sinn hast und weil du, wenn du eine Entscheidung nicht richtig findest, sie sofort ändern kannst und weil du es richtig machen kannst. Und das ist halt schon, das kannst du in Konzernen nicht. Ich finde, man darf jetzt wirklich nicht die kleinen und mittleren Unternehmen in den Boden stampfen. Das ist ein riesengroßer Fehler.
Ja, weil ich glaube, daher kommt auch die Innovation kommt aus dem Bereich.
Ganz genau.
Die Innovation kommt nicht aus Riesenbetrieben, sondern die kommt aus kleinen Betrieben.
Ja. Und die Welt pfeift eh schon aus allen Löchern. Ich meine, wenn man jetzt nicht wirklich was ändert, dann... Und jetzt glaubt man muss, also das ist jetzt wirklich so eine Situation meiner Meinung nach, da können die Politiker international einmal die Köpfe zusammenstecken und Nägel mit Köpfen machen. Ne? Weil man hat ja gesehen, dass das nicht funktioniert. Wir haben die Urwälder abgeholzt, wir haben die Meere zerstört. Da gibt's ja diesen Leitspruch, oder? Von wem ist das? Von Greenpeace, glaube ich. Erst wenn ihr die letzten Flüsse vergiftet, den letzten Fisch gefangen und den letzten Baum abgeholzt habt, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Irgendwie so. Wir sind jetzt an diesem Punkt. Und nebenbei, wo jetzt quasi all eyes on Corona sind, wird der Regenwald am Amazonas komplett abgeholzt. Es ist verrückt. Ich meine, es passieren ja jetzt ganz viele Dinge, die außerhalb unseres Blickwinkels passieren.
Ja,
die kriegen wir dann später noch präsentiert. Ja, wäre spannend.
Ja,
wir uns noch richtig ärgern.
Politisch meine große Angst, dass das dann die große Zeit der Populisten sein wird.
Natürlich. Schaut mal nach Ungarn, Leute. Das ist ja verrückt.
Ja.
Da haben es eh den lieben Herrn Kurz angesprochen drauf, ne? Lieber Herr Kurz, ja. Das ist mir schon aufgefallen. was da in Ungarn mit dem Herrn Orban passiert. Da ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich bin so beschäftigt mit Österreich, dass mir das noch gar nicht aufgefallen ist. Und genau zu demselben Zeitpunkt hat er einen Twitter-Post gemacht über, was war das, Venezuela, wo die Demokratie gerade entkräftigt wird. Ja, es ist eine
Politik. Aber genau das Gleiche, wie der Finanzminister sagt, also diese ganzen EU-Regelungen für die Beihilfen, die wollen wir jetzt eigentlich nicht so befolgen, weil eigentlich finden wir jetzt nicht so klasse und wir würden eigentlich gerne unsere österreichischen Unternehmen unterstützen. Und man denkt, ja, aber wir sind halt in einer vernetzten Welt und es gibt ganz viele Unternehmen, ja. Die sind nicht nur in Österreich.
Ja, und wir haben ja ein Commitment der EU gegenüber. Ne?
Ja, und wir haben alles sehr gut von
der EU. Halten wir uns auch dran.
Und das ist auch das Wichtige, dass wir auch in der Krise noch da sind füreinander. Weil in guten Zeiten gute Freunde sein ist immer ganz einfach. In schwierigen ja. Zeiten ist die Herausforderung.
Und es rächt sich ja. Es ist ja wie Karma. Ja. Es kommt ja zu einem zurück. Ja. Wenn man jetzt nicht füreinander da ist, die haben auch ein Memory. Ja. In ein paar Jahren, wenn es dann wieder ums Zusammenarbeiten geht, dann passiert genau das hier. Nö, machen wir nicht. Kein Interesse. Ja, das ist eine Freundschaft basiert auf Geben und Nehmen und man muss zusammenhalten in schwierigen Zeiten. Und mit der Ellbogentaktik, da kommt man wirklich nirgendwo hin. Ich glaube, dass man von der FPÖ übrigens, ja, von diesen ganzen Geschichten hier momentan auch aus einem Grund nichts hört, weil das eine Krisenzeit ist, wo natürlich alles, was passiert, in der Politik einmal angefechtet wird von allen. Weil es ist ein Trial-and-Error-Prozess. Und dass eine Regierung nicht alles richtig machen kann, das muss uns allen bewusst sein. Ja. Aber dass hier auf der einen Seite Dinge passieren, die, wenn man ein bisschen einen Hausverstand hat, man so nicht machen kann, das muss einem auch einfach, ja, das muss man reflektieren können. Und ich glaube, weil viele gesagt haben, was ist ja nicht mit der FPÖ, warum hört man von denen jetzt nichts, ja? Kommt da gar nichts. Ich glaube, die sammeln jetzt quasi ihre Kräfte und dann schimpft es noch ordentlich. Aber wir hätten das so gemacht.
Je nachdem, wie es und wann es wie ausgeht.
Ja.
Das Schöne von Populisten ist ja komplett wurscht, was die vorher gesagt haben. Die sagen halt irgendwas anderes nachher, was halt gerade passt.
Ja, das ist, genau. Das ist immer, also im Nachhinein irgendwas zu verurteilen, ist natürlich immer einfacher. Und ich möchte bei Gott nicht sagen, dass jetzt alles falsch ist, aber ich ärgere mich schon grün und blau jeden Tag. Vor allem, wenn ich dann die einzelnen Stories höre von den Unternehmen, an denen die Mitarbeiter hängen und die anderen Unternehmen hängen. Wir sitzen alle sowas von demselben Boot.
Also wenn ihr jetzt eine
Nachricht
an den Herrn Bundeskanzler richten könnt, sagen könnt, diese Nachricht bitte gleich machen, was wäre bei der Nachricht an den Herrn Bundeskanzler Kurz?
Ich würde Fristen setzen. Also erstens einmal würde ich das Epidemiegesetz wirken lassen, weil es ist meiner Meinung nach ein bisschen wie ein... Sagen wir, du hast deine Rechtsschutzversicherung oder du hast deine Rechtsschutzversicherung und es passiert jetzt irgendetwas und du brauchst diese Rechtsschutzversicherung und die Versicherung sagt zu dir genau in dem Moment, wo du sie brauchst, sagt, wir steigen aus. So geht das nicht, Herr Kurz. Ja. Sie hätten sich das vielleicht vorher überlegen sollen. Dass hier eine Epidemie auf uns zukommen könnte und dass man das vielleicht anders lösen könnte. Aber während einer weltweiten Pandemie so ein wichtiges Gesetz einfach auszuhebeln, ist verfassungswidrig und ziemlich uncool.
Das finde ich einen schönen Abschluss. Okay, dann Fang ist, vielen, vielen Dank für die ehrlichen Worte und für das Feedback.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Hoffen das Allerbeste, dass es irgendwie bald wieder aufstellen könnt.
Auch das schaffen wir. Ja. Also ich glaube, mit Zusammenhalt schaffen wir das schon. Es wäre schön, wenn wir den auch von oben bekommen jetzt. Denn wir brauchen es auf jeden Fall. Nur durch freundschaftlichen Zusammenhalt werden wir es leider nicht schaffen. Also es muss noch ein bisschen unter die Arme gegriffen werden auf jeden Fall. Dann schaffen wir das.
Wir werden versuchen, deine Message weiterzugeben. Danke.
Herzlichen Dank für die Einladung, ihr Lieben.
Danke dir. Bald. Wir freuen uns auf bald wieder persönlich.
Ganz genau.
Danke.
Alles Liebe.